Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
60.932 Kilometer und damit länger als der Erdumfang ist die russische Grenze, die entlang von 14 Staaten verläuft. Die 36-jährige norwegische Schriftstellerin und Journalistin Erika Fadland ist ihr von Nordkorea bis zur Nordostpassage gefolgt und hat mit den Nachbarn des flächenmäßig größten Landes der Welt gesprochen und gelebt. Was sie dabei erfahren hat, das kann man jetzt lesen. Ihr Buch Die Grenze ist soeben auf Deutsch erschienen und ich bin jetzt mit Erika Fadland in einem Studio in Oslo verbunden. Hallo Erika, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie ja gerade noch erwischt, denn in ein paar Tagen ziehen Sie schon wieder für Monate in die Welt hinaus, diesmal in den Himalaya. Dabei waren Sie ja gerade erst 8 Monate oder länger an der russischen Grenze, davor auch viel gereist für Ihr Buch Sowjetistan. Was zieht Sie denn da so hinaus? Was bedeutet Ihnen das Reisen? Urlaub ist das ja nicht.
Nein, es ist ja kein Urlaub. Vor 5 Jahren, dann hatte ich nachts einen merkwürdigen Traum. Also ich bin dann auf einer riesigen Landkarte spazieren gegangen, von Land zu Land, einer roten Grenzlinie entlang. Aber so nördlich um diese Grenze lag immer dasselbe große Land und das war Russland. Und dann bin ich aufgewacht und hatte die Idee. Also Erika, warum fährst du nicht der russischen Grenze entlang durch alle Nachbarländer des riesigen Russlands, um herauszufinden, was es eigentlich heißt, Russlands Nachbar zu sein? Weil Norwegen ist ja auch ein Nachbarland Russlands. Das hat in unserer Geschichte eine Rolle gespielt. Aber welche Rolle hat dieselbe Nachbarschaft in der Geschichte von Nordkorea oder Georgien gespielt? Und das wollte ich dann herausfinden.
Gab es denn da, obwohl diese Länder, die Sie bereist haben, ja wahnsinnig unterschiedlich sind, Norwegen kann man ja gar nicht mit Nordkorea oder China oder der Mongolei vergleichen, gibt es da trotzdem etwas, was diese Nachbarn Russlands verbindet im Innern? Haben Sie da einen roten Faden gefunden?
Ja, also das lässt sich ja nicht so leicht zusammenfassen, weil deswegen habe ich ja über 600 Seiten dazu geschrieben. Aber also was ich dann wirklich gespürt habe, ist, wie klein und bedeutungslos der Einzelmensch und sein Leben und Wohlergehen wird in Begegnung mit der großen Maschinerie der Machtpolitik.
Wie haben Sie das gemerkt, wenn Sie mit den Leuten gesprochen haben?
Also zum Beispiel, ich hatte dann ein Interview in Minsk und das war ja auch ganz so interessant, wie ich diese Verabredung gemacht habe, weil ja, ich wollte gerne in Minsk mit einem der Überlebenden des jüdischen Ghettos, das größte der Welt, sprechen. Und vor dem Krieg war ja ungefähr so ein Drittel der Bevölkerung von Minsk jüdischer Herkunft und fast alle wurden vernichtet. Nur wenige sind entkommen und von denen leben heute in Minsk nur noch so ein Handvoll vielleicht. Also ich bin dann zum Holocaust-Zentrum von Minsk gegangen und dort bin ich einer deutschen Dame begegnet, die ehrenamtlich dort arbeitete. Ich erzählte sie von meinem Buch und von meinem Wunsch und sie hat mir dann eine Telefonnummer gegeben und dann habe ich angerufen und eine alte Dame hat geantwortet, Maya, und das war eine Überlebende aus dem Minsker Ghetto. Und dann hat sie gesagt, nein, gerade jetzt können sie mir kein Interview geben, weil sie dann unterwegs war, aber wie würde in 20 Minuten passen? Und so kommt es dazu, dass vielleicht das bewegendste Kapitel im Buch entstand, weil die Maya, die damals nur ein Kind war, hatte dann eine unglaublich dramatische und tragische Geschichte zu erzählen, wie fast ihre ganze Familie vernichtet wurde und wie sie von ihrem etwas so größeren Bruder und anderen Kindern gerettet wurde. Und nach dem Krieg hat sie sich dann übrigens zu Zirkusakrobatin ausgebildet und arbeitete jahrelang im weißrussischen Nationalzirkus. Mhm. Aber erst nach Gorbatschow wurde es für die Überlebenden, wie Maya dann, möglich, frei und offen von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und es gibt so viele Geschichten wie Mayas.
Das stimmt. Wie wichtig ist denn das, um in solche Kontakte zu kommen, dass Sie auch so viele Sprachen sprechen? Wir zwei sprechen ja jetzt auch ganz selbstverständlich Deutsch miteinander. Sie können noch 7 andere Sprachen. Ist das wichtig für die Art, wie Sie reisen und wie Sie da diese Länder erforschen?
Ja, das glaube ich schon. Also zum Beispiel, ich kann werde Chinesisch oder Koreanisch. Und dann in diesen Ländern war es schwierig für mich, also direkt dann mit den Menschen zu unterhalten. Aber in Nordkorea darf man sowieso nicht zu gewöhnlichen Menschen Kontakt aufnehmen. Das ist dann alles geregelt und organisiert im Voraus. Aber ich spreche Russisch und das heißt, dass ab Kasachstan bis nach Estland konnte ich mich gut mit den Menschen unterhalten, weil ja eben in diesen Ländern können die Menschen, also ganz viele Menschen, Russisch, weil viele von ihnen in der Sowjetzeit erwachsen wurden oder weil Russland dann in diesen Ländern immer noch für die Wirtschaft und Politik eine große Bedeutung hat.
Sie erzählen ja in dem Buch sehr packend das, was Sie vor Ort tatsächlich erlebt haben, aber auch immer eingebettet in historische Zusammenhänge, in Geschichten aus der Geschichte. Wie bereiten Sie sich denn vor auf so eine Reise? Recherchieren Sie das alles schon vorher oder machen Sie das erst, wenn Sie wieder zu Hause sind?
Ja, es gibt Dinge, die man logistisch planen muss. Also man muss Flugtickets kaufen und für einige der Länder ist ein Visum absolut notwendig. Also zum Beispiel Nordkorea oder China. Also in Nordkorea muss man in geraumiger Zeit vorausplanen. Und dann lese ich natürlich generelle Fakten über das Land, aber nicht enorme Mengen. Ich warte dann eher, bis ich in Land bin oder wenn ich zurück zu Hause bin. Weil ich mache ja bewusst nicht alle zu detaillierte Recherchen zum einzelnen Land, weil ich diesem Land mit so einem offenen Sinn begegnen möchte. Also bevor man nach China fährt, um zum Beispiel Port Arthur zu besuchen, muss man ja schon etwas über 1905 und den Russisch-Japanischen Krieg wissen. Aber viele andere Einzelheiten lasse ich warten, bis ich wieder in Oslo zu Hause bin und an meinem Schreibtisch sitze. Und dann beginnt sozusagen die geistige Reise, die intellektuelle Recherchephase.
Jetzt heißt Ihr Buch ja ganz schlicht Die Grenze auf Deutsch. Gab es denn während dieser Reise auch Situationen, bei denen Sie so persönlich mal an Ihre Grenze gekommen sind?
Ja, das war, als ich vor 5 Jahren die Idee zum Buch bekommen habe, als ich diesen Traum gehabt habe, dann hatte Russland noch nicht die Krim-Halbinsel annektiert und der Krieg in der Ukraine hatte noch nicht angefangen. Aber bevor es so weit war, dass ich dorthin reisen sollte, war der Kriegszustand schon eine Tatsache. Und ist es immer noch. Und ich bin ja keine Kriegsreporterin und ich mag nicht so sehr, mich in gefährlichen Gegenden aufzuhalten. Und auch wenn ich es bei einigen Gelegenheiten getan habe, aber vor dieser Reise in der Ukraine war ich also ziemlich nervös und empfand vieles, was ich dort im Kriegsgebiet erlebt habe, als sehr so unangenehm und erschütternd. Und dann so eine andere mentale Grenze, auf die ich gestoßen bin, war also zum Beispiel das Verlangen in Nordkorea, dass man sich vor den Statuen der Kims verbeugen sollte.
Das, ja, das haben Sie schön beschrieben.
Mhm. Das habe ich ja nicht tun wollen. Mhm. Aber also mein Nicht-Mitmachen hat ja für mich keine Folgen gehabt. Ich bin ja dann Ausländerin.
Was haben Sie denn durch diese Erfahrung, so lange an der russischen Grenze sich aufzuhalten, für ein Bild von Russland bekommen und für die Zukunft des Landes? Sie haben in einem Interview gesagt, Russlands Grenze wird eher kleiner werden. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das habe ich gesagt und die Russen, die wurden dann so wahnsinnig böse, weil dieser Artikel ist übersetzt geworden und man hat es auch auf Russisch gelesen und ich habe so viele Mails von sehr aggressiven Russen bekommen. Wie kannst du sagen, dass Russland kleiner wird? Man muss verstehen, dass Russland ein Imperium ist und Russland ist immer größer gewesen. Wenn man die Geschichte studiert, es ist nur in 1991, dass Russland kleiner gewesen ist. Und das ist für ein Imperium, das ist so einfach ein bisschen unnatürlich. Und deswegen glaube ich, dass Putin nach der Okkupation von Krim so populär geworden ist in Russland.
Und jetzt lassen Sie Russland erstmal hinter sich und reisen in Richtung Himalaya. Was haben Sie sich denn für diese Reise vorgenommen?
Der Himalaya, das ist wirklich eine interessante Region, extrem variationsreich, also mit unglaublich vielen Kulturen und Völkern und Geschichten und Religionen. Aber auch hier ist die Geopolitik ganz wichtig. Also hier stößen die Einflusssphären von drei großen Mächten aneinander, also Russland, Indien und China. Und jetzt, und das ist dann nicht so lustig, in der Zeit des Klimawandels ist der Himalaya auch hochbrisant, weil aus dem Himalaya und dem ewigen Schnee und Eis dieser riesigen Bergmassive strömen die Trinkwässer von buchstäblich Milliarden von Menschen. Und wenn sich bald aber herausstellt, dass dieser Eis und Schnee doch nicht ewig sind, steht die Welt vor vielleicht einer Katastrophe, deren Umfang und Wirkungen wir uns kaum vorstellen können.
Und wie lange wollen Sie unterwegs sein, Erika Fadland?
Ja, ich war schon im Herbst 5 Monate unterwegs und jetzt werde ich 3 Monate unterwegs sein in Nepal und Tibet.
Dann gute Reise und kommen Sie gesund wieder, Erika Fadland. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Und das Buch Die Grenze, eine Reise rund um Russland, ist im Surkamp Verlag erschienen. Ulrich Sonnenberg hat das Buch aus dem Norwegischen übersetzt. Es hat 623 Seiten und kostet 20 €.